rein gehen wir in die nächste Folge vom Science Podcast. Heute, ich glaube, ein großes Potpourri wieder an Themen, die wir mitgebracht haben. Lennart, du hast ein bisschen was zu erzählen. Ich habe einige Fragen mitgebracht, denn was war das für ein glorreicher Saisonstand von dir? Was war da los?
Du startest ja direkt rein. Ich bin heute wieder zurück aus Mallorca.
Ja.
Ja, wir sind Rennen gefahren. Ich glaube, so haben wir beim letzten Mal irgendwie aufgehört, dass wir Rennen fahren werden.
Ja.
Ja, was soll ich sagen? Die Trofeo Primavera de Manacor oder wie sie am Ende hieß.
Guta del Volta.
Die war erstmal ein früher Start für uns, weil wir sind von, wo waren wir jetzt mal genau? Bini Salem.
Ja.
Mit dem Rad rübergefahren. Ja. Waren so ungefähr 40 Kilometer, sind früh los. Mhm. Das heißt, es gab wieder das klassische Bicarbonat-Frühstück. Morgens war aber mit Porridge super, alles voll zu fahren, sagt man in unseren Kreisen so. Und wir sind da losgefahren und als wir dann ankamen, standen wir so in der Reihe zum Anmelden und der Bütti, unser neuer Spanisch-Experte, der jetzt seit 3 Monaten Spanischkurs belegt, hatte tatsächlich die Ausschreibung falsch gelesen. Und
nein.
Es war nicht um 9.30 Uhr Start, sondern um 11.30 Uhr und somit standen wir 2 Stunden zu früh da rum. Die ganzen Spanier, die da standen, das war dann Kategorie 3. Dann haben wir kurz überlegt, ob wir einfach Kategorie 3 fahren sollen. aber dann haben die uns gesagt, dass das Rennen dann nur 40 Kilometer lang ist statt 80. Hm. Ja, dann haben wir ja gesagt, alles klar, dann fahren wir nochmal irgendwo in so ein Café und haben uns danach noch so ein Bocadillo mit Käse und Schinken reingezimmert. Und sind dann 2 Stunden später an den Start gegangen. Aber war ganz witzig. Also kurz lagen die Nerven blank, vor allem auch wegen der Bicarbonat-Strategie. Wir hatten nämlich ein neues geheimes Ministry-Produkt dabei, um nochmal nachzuladen auf dem Rad. Mhm. Das hatten wir dann schon gezündet. Und dann, und dann standen wir da ready to go. Und ja. War kein Radrennen erstmal für eine gewisse Zeit.
Aber maximale Azidose-Pufferung beim Bocadillo-Futter war wieder am Start.
Genau, maximal ready. aber ein cooles Rennen. Also es waren so 2 Runden von 2 Runden 40 Kilometer.
Ihr seid aber Wellblech gefahren, ne? Voll geil.
Heißt es nicht Schweinewellen oder sowas? Ja, aber Wellblech, also auf jeden Fall da so an der Küste. Ja. Also wir sind von Manacor rausgefahren Richtung Petra. Dann da so eine erste Welle rüber, die ging irgendwie 3-4 Minuten. Ich hoffe, dass mein Strava jetzt gleich mal lädt, dann kann ich nämlich die Daten auch raussuchen. Und dann ging es von da aus weiter so Richtung Küste, Wellblech heißt es. Da fährt man an so einer Tankstelle übel steil hoch. Ja. Noch mal so 2 Minuten. Und genau, dann geht es relativ wellig zurück nach Manacor. Mhm. Und dann sind wir, ich glaube, es heißt dann Orangental. Hochgefahren.
Ja, stimmt. Stimmt,
rechts,
ihr seid da. Oh, das ist geil,
Straße.
Oder?
Ja, das ist so ein relativ steiler Anstieg, eng. So eine Serpentine, wenn du die runterfährst, ist die ultra unangenehm. Wenn du hochfährst auch übrigens.
Ja.
Aber wenn du die runterfährst,
fährst,
biegst du rechts ab und dann musst du sofort wieder umsetzen und links abbiegen.
Zwischenfrage, ich kenne die Serpentine auch, wenn man sie schnell vor allem hochfährt. Welche Position im Feld warst du? Weil ich glaube halt, wenn du weiter hinten bist im Feld, kann das richtig unangenehm werden, weil du musst ja schon fast im Feld dann halt ein bisschen stehen, also es ist schon eng.
Ja, es ist ultra eng. Also das Rennen ging eigentlich so, was waren das für 100, 120 Starter? Waren recht viele. Ging eigentlich entspannt los, also da war ein bisschen Wind, ein bisschen wellig, aber es ist niemand so richtig Vollgas gefahren, das heißt die erste Runde war relativ entspannt. Dieses Orangental sind wir nur in der 2. Runde gefahren, das heißt die 2. Runde war ein bisschen anders als die 1. So diese Schweinewellen, da wurde einmal für 2-3 Minuten schon mit gut Gas hochgezogen, aber es hat sich dann wieder beruhigt. Dann fährt man wieder nach Manacor rein, dann biegt man dieses Orangental ab und ab da war eigentlich klar, es ist super eng, man muss halt vorne in Position bleiben, dann waren wir auch ganz gut positioniert. Aber wenn du von der Seite kommst, ich weiß nicht, ob du die schon mal gefahren bist von der Seite oder ob du immer nur über diesen Weg reingefahren bist, da geht es erstmal so einen kurzen Anstieg, der schon recht steil, dann geht es nochmal kurz runter und dann geht's hoch.
Ja.
So, als es dann das erste Mal hochging, dachte ich mir irgendwie, ich fahre jetzt innen noch an jemandem vorbei, der hat eine Welle gekriegt und auf einmal stand ich mit einem großen Blatt ausgeklickt im Gras und musste wieder losfahren. Das war so richtig, da dachte ich mir so, boah, du bist so ein Idiot, du hast jetzt eigentlich ganz gute Beine und jetzt machst du hier so eine blöde Aktion, um eine Position zu gewinnen und das war's jetzt. Dann ein Glück, ich wusste nicht, dass es danach nochmal leicht runter geht, nochmal so 30, 40 Sekunden leicht runter und dann geht es so richtig in den Anstieg rein. Das heißt, ich bin so an Position 40, sage ich mal, da reingefahren und dann aber ganz gute Beine gehabt, bin dann da hoch und war auf der Kuppe, ich glaube, es waren, lass mal 15, 20 Fahrer gewesen sein, war ich noch dran, bin dann aber auf der Kuppe fliegen gegangen, so ganz, ganz räudig alleine, so als Einziger. Und
ja, war das der Moment, wo Tanja gefilmt hatte? Weil das
ja,
so
genau.
Aus, weil das so auseinandergezogen.
Da hing ich noch dran. Ich hatte schon,
ja.
Ich hatte schon echt ein erstes Hoch, als ich an Teamkollege Bütti und Wifi vorbeigeflogen bin, berghoch. Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Da dachte ich schon so, okay, ja. Funktioniert heute ganz gut. Dann noch an einigen anderen Fahrern, mit denen man hier ab und an fährt, die auch deutlich mehr Jahreskilometer und auch deutlich mehr Rennkilometer haben. Dachte ich mir so, ey, ihr solltet hier eigentlich deutlich schneller hochkommen als ich, aber scheinbar sind die Beine ganz gut. War oben dran, bin dann oben drüber fliegen gegangen alleine und hatte noch einen anderen, den ich dann aufgesammelt hatte, auf diesen leicht Bergabstück. Ein Glück haben dann zwei Fahrer von hinten, das waren genau Bütti und Wifi. Dann sind wir zu viert wieder ran, also die drei sind gefahren und ich hing hinten drauf. Vorne waren ungefähr 15 Fahrer, wir sind rein. Und dann kam aber nochmal über diese Schweinewellen oder kurz vor den Schweinewellen, die heißen gar nicht Schweinewellen, ne? Die nennen nur wir so.
Lass, mach weiter.
Kam dann aber nochmal kurz davor irgendwie 20, 30 Fahrer zurück. Oben drüber haben wir wieder 10 verloren. Am Ende, glaube ich, sind wir mit 40 Leuten in so einen Sprint gegangen. Und dann dieser Weg zurück nach Manacor war so leicht wellig. Da ging es auch eher hoch als runter erstmal noch für 10 Kilometer. Und dann wirklich tendenziell runter, konnte man sich nochmal erholen. Aber ich habe mich eigentlich die ganze Zeit echt gut gefühlt und hatte das Gefühl, ich kann mit dem Dimmer so ein bisschen spielen. Und bin dann im Sprint Zweiter geworden, im Massensprint. Musste halt ein bisschen von weiter hinten kommen, aber den ersten, den hätte ich auch nicht geschlagen, glaube ich. Also ich bin um die letzte Kurve rum an dessen Hinterrad und der ist voll losgesprintet, ich bin voll losgesprintet. Da hat sich einfach nichts getan. Und also hinter uns ist die Lücke wohl angeblich größer aufgegangen, da hatten wir sofort Lücke, aber also da brauche ich auch nicht groß glauben, dass ich in einer anderen Posi den Sprint gewonnen hätte. Da kam auch nicht mehr viel, also es war Peakwert 1007 auf eine Sekunde.
Ach krass, okay.
Und auf 5 Sekunden 900, weiß ich nicht.
Ach, Wahnsinn. Sieht man auch wieder, ne, was ausmacht, was Positionierung ausmacht, ne? Also, ich meine, viele sagen jetzt so, wie 1000 Watt. Ich meine, mit 1000 Watt, das wiegst du jetzt nicht besonders viel, aber auch nicht, es ist noch nicht so, dass es das so entscheidendste Watt pro Kilo wäre, aber 1000 Watt ist jetzt absolut auch nicht so viel für einen Antritt, für einen Sprint und du wirst halt einfach dadurch, dass du so viel Schub hast, bist du halt trotzdem Zweiter. Also, dass du halt dafür die Geschwindigkeit hast und da fährt halt auch nicht mehr so viele Leute an dir vorbei, wenn du erstmal die Positionierung hast, ne?
Ja, genau. Also, das ist, würde ich sagen, meine größte Qualität ist jetzt nicht mal unbedingt, dass ich schnell sprinten kann, was ich im ausgeruhten Zustand vielleicht kann, aber im ermüdeten Zustand auch, jetzt zumindest am Anfang der Saison sowieso nicht, aber dass ich mich eigentlich auf mich selber verlassen kann, dass ich an der Position in den Sprint gehe, wo ich sein möchte. Sag mal, in 50% der Fälle kommt dann vielleicht nicht mehr viel, aber dann ist man zumindest an der Stelle rumgefahren und ich habe es eher selten, dass ich dachte, oh, ich hatte so geile Beine, aber ich war leider, bin an Position 20 in den Sprint gegangen.
Wir haben doch in zwei Wochen das für alle NRWler oder Umgebung oder weitere Umgebung das Rennen, wo es am ehesten darauf ankommt, Steinfurt, wo genau das eigentlich relevant ist, welche Position kommst du irgendwie um die Kurve, weil dann hast du eine steile Rechtskurve bis zum Finale, wie noch 350 Meter, aber so langgezogene links als Gegenkurve, es gibt eigentlich eine perfekte Ideallinie. Wenn du als, keine Ahnung, Dritter um die Kurve kommst, kannst du eigentlich nur noch maximal schlechteste Fünfter werden vielleicht oder Sechster, weil eigentlich kommt da nicht so viel an dir vorbei. Also das finde ich mal da sehr, sehr eindrucksvoll und da sieht man auch, wie viel das wieder ausmacht, weil viele denken halt immer, Sprint ist halt einfach, viel Watt treten können im Finale. Es ist halt aber auch einfach, wo bist du mit welcher Geschwindigkeit?
Ja, total. Also das war mal wieder, das Rennen war mal wieder witzig oder es hat einfach Bock gemacht, weil man einfach sehr effizient fahren konnte und ich denke, da wird man viel richtig und falsch gemacht oder da konnte man viel richtig und falsch machen. Ich wollte gerade mal hier meine anderen Zahlen raussuchen, dann ist Strava wieder temporarily unavailable gewesen, also leider gerade ein bisschen Systemausfall. Berghoch,
ungefähre Zahlen?
Ja, berghoch waren es glaube ich 4 Minuten oder 3 Minuten 40, 390 Watt, ich glaube 400 waren es knapp, also irgendwas zwischen 395 und 400, bei, boah, weiß ich nicht, 66 bis 68 Kilo, je nachdem. Und dann hatte ich die letzte Stunde, glaube ich, normalized 292 und average 230 oder sowas. Die erste Runde war relativ entspannt, aber sehr, sehr entspannt, weil da nie so richtig durchgezogen war, wurde.
Ja.
Ja, war ein cooler Einstieg, also hat mega Bock gemacht, das Rennen. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn man auf Mallorca ist und die Chance hat, so ein Rennen zu fahren. Wichtig, lest die Ausschreibung ordentlich und kommt nicht zwei Stunden zu früh zum Rennen oder dann in dem Fall sogar drei Stunden. Aber macht mega Bock. Ja.
So sind die Bocadillos in Manacor ganz gut.
Ja, ist auch gut. Also das war genau das Richtige dann, so als Pre-Race-Fueling.
Ja, hast du denn ganz kurz, hast du noch zufällig ungefähr zwei, drei andere Power-Profile-Daten? Weil wir wollen ja heute, wenn wir das vielleicht so ein bisschen mal auf Basis von Power-Daten auf Leistungsfähigkeiten zurückschließen, weil du hast, glaube ich, ein kleines Dessert mitgebracht für diese Podcast-Folge.
Von mir oder von?
Erst von dir. Hast du da noch was am, nee, erstmal von dir, hast du noch was am Start? Also ich habe jetzt einmal die 3 Minuten 40 mit knappe 400, was du gesagt hattest. Weißt du ungefähr, was das gerade,
zack,
hier, was du noch im Rennen hattest? 15 Minuten hast du vorhin mal reingeschmissen?
Wir sind offen. Nee, 15 Minuten war wann anders. So, also ich habe hier 5 Minuten 347 Watt, 10 Minuten 275. Der 10 Minuten wäre das halt schon wieder so.
Langsam. 5
10 Minuten,
wie viel?
300? 347. Es wird aber auch jetzt nicht 10 Minuten schnell gefahren. Das heißt, so, ich kann mal versuchen, hier ein bisschen was rauszuschneiden. Ja, viel war es nicht. Hier wurde noch ein bisschen schnell gefahren über die sogenannten Schweinewellen.
Mhm.
Aber da fährt man halt auch so 6,5 Minuten, 307 Watt. Mit einem, ich sag mal, die erste Minute ist dann da, glaube ich, so knapp um die 500 gewesen. Genau, eine Minute 10, 94. Und danach fährst halt die ganze Zeit so um die 300 Watt. Hier mal da um 10 Watt drüber, 10 Watt drunter, weiter. Das heißt, das Power-Profil da war halt tatsächlich, du musstest so zwischen einer und fünf Minuten oder eher so zwischen einer und vier Minuten schnell fahren können und danach noch so ein bisschen weiterfahren können. Das war so das, was in den Rennen gefordert war.
Ja, aber 3 Minuten 40 mit 400 Watt ist auch für dich sowieso ganz gut, vor allem mit deinem Körpergewicht, aber auch gar nicht mal so schlecht. Ne? Also da sind wir ja bei, keine Ahnung, knappe 6,25 auf 3,40, das ist schon mal guter Einstieg fürs erste Rennen des Jahres.
Also hat sich gut angefühlt, hat echt mega Bock gemacht und war dann super happy. Dann war ich noch laufen einmal, es war mein erstes Trainingslager als Duathlet.
Ja.
Neben einem Tag hatte ich einfach gar keinen Bock, Rad zu fahren. Und weil es auch so, das Wetter generell auf Mallorca ist ja super schlecht geblieben. Oder was heißt super schlecht?
Ach,
wir sind nur einmal nass geworden, aber jeden Tag stand halt im Wetterbericht, ja, Regen, Regen hier, Regen da. Und wir haben es aber tatsächlich geschafft, so ein bisschen außen rum zu fahren und sind nur einmal nass geworden.
Der Mann der Zahlen und Fakten hat direkt wieder Stats parat. Südspanien, Balearen gehörte so ein bisschen mit dazu auf der Karte, was so diese farbliche
ich hab's auch gesehen, glaube ich.
Begrenzung. Ja, es hat er auch über Instagram einen Repost gesehen. Südspanien, 50 Tage Regen in 2 Monate. Deutschland 3, Balearen war auch irgendwie bei Mitte 40. 40 bis 50 Tage Regen in 2 Monaten, Deutschland 3.
Das krass.
Kann nicht, ja, und in Italien hatten wir verheerende Wasserfluten, in Südfrankreich hat es geregnet, Girona war die ganze Zeit unter Wasser, meine Athleten in Girona dachten auch, ey, was soll ich machen und so, die 5 Stunden wurden teilweise einfach eiskalt auf der Rolle absolviert.
Krass, ne? Die haben alle krass gejammert, ich habe das auch mitbekommen, die haben gesagt, es ist unfahrbar hier, ich dachte mir so, komm, stellt euch doch nicht so an, also das kann ja nicht schlimmer sein als hier in Deutschland, aber tatsächlich.
Doch, Deutschland war viel, viel besser. Ich meine, jetzt haben wir gestern das Rennen The Hills in Italien hinter uns gebracht, das Gravel-Rennen, und die Bilder sahen ja wieder fantastisch aus von den Leuten. Das war ja auch krass. Nur Schlammschlacht. Also das Gravel vor lauter Schlamm nicht mehr gesehen.
Ja, Gravel ist halt, glaube ich, so ein Segen für alle Komponentenhersteller. Wenn du Shimano bist oder SRAM, denkst du so, ja, fahrt ihr ruhig mal so dieses ganze Gravel-Zeug und macht das die Kette in der dreifachen Geschwindigkeit kaputt. Das muss, die müssen sich so totlachen. Also jeder Hersteller von Verschleißmaterialien.
Jedes Rennen neue Kette, die Kassette ist wieder durch, das Kettenblatt ist eigentlich in sich ein Rennen schon so auf die Hälfte durchgemalmt, auf die Hälfte der Zähne durchgezogen. Ist einfach so halb so dünn.
Es ist so krass, ne? Aber zurück zu dem Regending. An dem einen Tag war wieder so eine Regenwolke und ich dachte, ich habe erstens irgendwie gar keinen Bock auf Radfahren und zweitens gar keinen Bock, nass zu werden, mein Rad dann putzen zu müssen. Da sind die alle Radfahren gegangen. Und ich habe gedacht, ich laufe mal. Und dann bin ich, glaube ich, 22 Kilometer gelaufen. War dann auch eine gute Einheit. Dann
22?
22
ohne Probleme?
Kilometer. Ja, super, super entspannt. Also es, da bin ich echt happy, dass ich das mittlerweile kann. Und ich glaube auch, das ist jetzt so meine These, ich glaube, diese Mischung aus Laufen und Radfahren war für mich echt nochmal gut in diesem Winter. Weil ich dachte mir die ganze Zeit so, okay, habe ich jetzt ein gutes Bein dran gehabt beim Rennen oder wie war die Konkurrenz, weil du kennst die Leute jetzt nicht, mit denen du da fährst, nicht alle, so normal kannst du dich gegen deine Teamkollegen natürlich so ein bisschen rückversichern, aber keine Ahnung, wie die so drauf sind, ne? Also da dachte ich mir, Intervall hatte ich auch nicht so viel Nerv zu fahren, dann bin ich halt einfach mal, weil ich den Soldatenberg so gern mag, dachte ich, ja, ich fahre jetzt morgen über den Soldatenberg, Col de la Sacre, fahre jetzt einfach mal so schnell, wie es geht, hoch. Und bin dann einfach mehr oder weniger All-Out gefahren. Ich glaube, ich hätte noch ein paar Watt oben drauf packen können. Geil wäre es gewesen, wenn der länger gewesen wäre, weil der war jetzt am Ende 16 Minuten 20 oder sowas. Irgendwas in der Richtung. Aber ich glaube, ist zwar jetzt wieder eine steile These, aber ich glaube, es hätte ich auch 20 Minuten fahren können. Ich bin dann 319 Watt gefahren. Und ich glaube, mein Bestwert vorher über 20 Minuten war irgendwie so 311 vor 4-5 Jahren. Das heißt, ich würde mal schätzen, dass ich das hätte fahren können.
Ist das Lifetime-PB gerade hier? Oder?
Es wäre ein Lifetime-PB gewesen und deswegen rede ich mir das jetzt schön.
Wenn es 20 Minuten gefahren, okay, ja.
Wenn
ja,
es 20 verstehe. Minuten gewesen wären. Nee, aber das war für mich einfach nochmal cool, weil ich habe einfach gemerkt, so ja, also verkehrt ist es nicht. Also Form ist okay oder ganz gut sogar. Und dann dachte ich mir, es ist für mich eine super coole Mischung gewesen, mit dem Laufen, das Laufen zu integrieren. Ich glaube, es ist halt irgendwie auch für mich mit meiner Problematik mit dem linken Bein immer so ein isolierterer Ablauf. Hm. Haben wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Also jedes Mal, wenn du natürlich mit dem rechten Bein trittst, ziehst du mit dem linken und umgekehrt. Das heißt, die sind nie so richtig isoliert voneinander. Das heißt, beim Laufen sind sie wahrscheinlich bedingt das eine und das andere auch. Du kannst auch eine Schonhaltung irgendwie einnehmen. Aber es ist einfach nochmal auch für die Muskulatur ein bisschen anders. Und war ich happy mit.
Ich wollte gerade sagen, Rechts-Links-Differenz kannst du dir anschauen. Ich meine, wenn man meinen Zehner hätte gesehen auf den letzten Kilometern, kann man sehen, ob man Rechts-Links-Differenz beim Laufen auch visuell sehen kann. Ja, hau ruck.
Ja, das kriegt man safe auch hin. Aber nö, dann war ich happy und dann bin ich den Rest des Trainingslagers wieder nur Grundlage gefahren und
top.
War zufrieden.
Keine Sorge, in Spanien auf Platz 2 klingt sehr gut, aber das bringt in Deutschland nicht viel. Sebastian Nius hat schon gezeigt, in Olfen, ich glaube, der Mann, hatte ich gehört die letzten Tage, ist in seiner Lifetime-PB-Form, hat wohl auf seiner, ich sag mal, seine Leistungsfähigkeit, 20 Minuten wäre, oder anders, ein paar Wertwerte, die ähnlich dem kommen, was du gleich droppen wirst, habe ich schon ein bisschen vorweg gehört. Also der ist auf jeden Fall unglaublich.
Hätte er mehr als ich? Auf 20?
100 Watt mehr vielleicht?
Ja. Ja gut, der Mann hatte auch letztes Jahr schlappe 27.000 Kilometer, das ist für mich so eine 4-Jahres-Leistung. Also schwierig, sich damit zu vergleichen.
Also ich will damit sagen, ich bin gespannt, wie dieses Jahr die Crit-Saison oder generell die Saison in NRW und den Rennen verläuft, die wir so also haben, weil, wie schon letzten Mal auch gesagt, in NRW, also wir haben schon ein Level hier unterwegs, das ist unglaublich. Also hier sind Leistungsfähigkeiten unterwegs. Ich will meine, ganz ehrlich, ich will meine Amateure zurück. Ich will gar nicht in der Elite bleiben.
Ja, die Schere geht immer weiter auf, habe ich das Gefühl. Also du hast halt immer mehr Leute, ich habe es ja schon immer wieder gesagt, die einfach sehr, sehr viel trainiert haben oder immer noch sehr, sehr viel trainieren. Und man merkt es halt einfach, dass dieses Training wirkt. Ich wollte noch sagen, ich bringe jetzt bald meinen eigenen Coaching-Plan hier raus, meinen eigenen Trainingsplan, den Duathleten-Plan.
Den Duathleten-Plan, sehr gut.
Also das Radsporttraining mit Struktur, das Lauftraining komplett ohne Struktur und ich übernehme keine Garantie für irgendwelche Laufverletzungen.
Stark. Das glaube ich dir. Ich hatte auch 2 Tage der Laufen integriert damals auf Mallorca vor 3 Wochen, weil auch Wetter entsprechend dagegen gehalten hat. Ich finde es, wie wir schon sagten, bevor wir jetzt zu Wetter abdriften, aber ich finde das Laufen trotzdem ganz geil. Ich würde es auch in diesem Sommer ein bisschen beibehalten wollen, weil, wie du schon sagtest, du hast mal eine Aktivierung der Muskulatur auch anders. Also nicht immer dieses bisschen, also du hast einfach punktuell Load auf deiner Muskulatur und nicht halt immer lange Kontraktionszeiten, sondern einfach wirklich viel Kraftoutput, den du halt erzeugen musst. Ich war ganz kurz zu meiner sportlichen Historie. Ich bin gestern umgezogen, habe einfach wie ein Irrer Schränke und Betten gestemmt. Die Etagen hoch, wie man es halt umgezogen macht, wie der letzte. Genau, richtig TSS gesammelt, wie der letzte Hund. Ich hätte echt ein Gel nehmen müssen. Ich war so grau gestern. Ich habe wirklich über Kreuz geguckt. Ich war so grau. Und hat mich heute, weil das Wetter wirklich beschissen war, jemand eingeladen, gefragt, ey, hier Urban Sports in so ein Kraft-Ding, sollen wir das machen?
Oh, Junge.
So, komm, machen wir.
Oh, Junge.
Ich halt mir eiskalt nach gestern, nach der Belastung, beim Warm-up schon von dieser Kettlebell-Übung. Ich glaube, ich habe einen Hexenschuss, aber in der kleinen Version. Also
genau,
ich habe
den Nerv
irgendwo eingeklemmt.
Das habe ich auch doch gehabt bei diesem Beat 81, wo man so ausfällt mit
genau
dem Medizinball in
genau
der Hand.
Genau das. Ja.
Und
ja.
Dann macht da unten sofort alles zu.
Ja.
Mann,
ja,
sind wir Jammerlappen.
Wirklich, und dann rappen wir es auch wieder ab damit und dann gehen wir in den Profisport rüber, aber es ist gleich der Punkt, wo ich wahrscheinlich in die Badewanne gehe und gucke, ob ich das mit Wärme und Voltaren wieder gefixt bekomme, dass ich nächste Woche ein bisschen Fahrrad fahren kann, weil ich habe brutale Rückenschmerzen heute.
Ja, das kann ich mir vorstellen, aber das ist auch eine tolle Kombi, Lukas, also wirklich, erstmal alles vorbelasten mit umziehen und dann nochmal richtig drüber ziehen, ist ganz, ganz wichtig.
Also gestern noch Kühlschränke hier in die zweite Etage getragen und heute gedacht so,
vor allem
mal.
Auch mit so einer einseitigen Technik wahrscheinlich. Du hast ja so eine Hebeltechnik, die ist dann entweder rechts rum verdreht oder links rum verdreht. Und das wird die Seite gewesen sein, die halt irgendwie dann angeschossen ist.
Ja, natürlich. Wie willst du es auch machen? Du quetschst dich hier mit drei Leuten durch einen Flur, der natürlich immer beim Hochtragen noch kleiner ist als beim Runtertragen und drehst da hier wie so ein Boxspringbett quer und nee, da müssen wir nochmal absetzen und das. Und
boah,
das war schrecklich.
Ich habe noch für Biomechanik noch was. Ich habe tatsächlich, bin ja so ein, so ein absoluter, wie nennt man das? Es gibt ja die Micro-Adjuster und die
Makro-Absorber.
Makro-Absorber. Ich bin ja so ein Micro-Adjuster, was Schuhplatten angeht und ich habe die einfach mal unter die Schuhe gezimmert. Und habe das auf der Rolle ein bisschen getestet, weil ich jetzt das erste Mal wieder schöne weiße Schuhe habe, die man auch abwaschen kann und dass die, also die Rougher-Schuhe bin ich ja großer Fan von, aber sobald da einmal Regen drauf kommt, sind die halt ruiniert und andere, die so ein bisschen andere Textur? Die andere, vielleicht ist das richtig. Da kann man
Obermaterial.
Das Obermaterial, das kann man bei den Specialized schon einfach mal abwaschen oder abwischen mit so einem feuchten Tuch und wird dann wieder weiß. Und habe die Schuhplatten einfach drunter gemacht und die erste Fahrt auf Mallorca war das so, da fühlt sich zu 95% richtig an links, also rechts war gut und ich wusste nicht so genau, in welche Richtung ich eigentlich möchte mit dem linken Schuh. Kennst du das?
Ah,
wenn du so fährst,
dann
denkst du, es stimmt noch nicht ganz, muss ich weiter nach vorne, muss ich weiter nach hinten, muss
ich weiß
mehr
aber nicht
drehen?
Wohin, genau.
Ich weiß nicht so richtig wohin. Habe ich einen Move gemacht, das war so, oh komm, scheiß drauf, ich mach's jetzt in eine Richtung, war nur so ein paar Millimeter und ab dann hat es einfach komplett problemfrei gepasst. Ich bin das Rennen damit gefahren und jetzt fasse ich es nicht mehr an. Ich habe auch keine Ahnung.
Bike-Fitting-Tipps von Lennart.
Ich habe auch keine Ahnung.
Wenn ihr mal drüber schauen lassen wollt, dann einfach Lennart, der macht dann einfach so, lass mal das ausprobieren. So. Ah ja, okay, wir lassen es einfach.
Ich habe auch keine Ahnung, ob die Platte jetzt einfach viel zu weit vorne, viel zu weit hinten oder was auch immer, ob das jetzt den Grundregeln der Biomechanik entspricht. Aber es funktioniert bisher und es hat auch noch niemand gesagt so, du Lennart, also das sieht aber gar nicht gut aus, was du mit dem Schuh gemacht hast.
Ich meine,
also,
wenn es gar nicht gut aussehen würde, hättest du auch gemerkt. Gerade du.
Wahrscheinlich, genau, ja. Aber das wollte ich noch zum Thema Biomechanik. Bis jetzt funktioniert es, aber nicht richtig happy mit. Jetzt kann ich die weißen Schuhe fahren, nachdem ich sie über ein Jahr einfach nicht zum Laufen gebracht habe, die Dinger. Und
stark.
Ja, jetzt fahre ich aber trotzdem noch mit meinen weißen Überschuhen, weil wir wollen ja alles fahren, was schnell macht, ne?
Das und dann bleiben sie auch weiß.
Genau.
Okay, dann lass mal rüber in den Profisport. Jetzt bin ich mal derjenige, der ein bisschen Attacke macht.
Boah.
Wir haben letzte Woche, was habe ich noch gejinxt? Ich habe gesagt, Milan, glaube ich? Nee. Philipsen habe ich gesagt. So, das ist die typische Kategorie, wieder fällt es rein. Was Lennart und Lukas vorm Rennen sagen, wird so nicht eintreten, ist eigentlich genau das Gegenteil. Philipsen raus nach Sturz oder was auch immer das war.
Ja.
Und dann hat's, waren wir ein geiles Rennen gehabt.
Ultra geil, Mann.
Ja, es war das geilste San Remo jemals, sowieso, glaube ich, oder zumindest in meiner Erinnerungs-TV-Historie, weil es einfach spannend mal war und mal was anderes war.
Spannend ist ja immer, aber es ist länger spannend gewesen. Ich finde, sonst ist halt
Poggio
spannend. Cipressa wird halt meistens irgendwie so hochgefahren und merken die mittendrin so, oh, wir kriegen es nicht hart genug, dass es wirklich alles auseinanderfliegt.
Ja.
Und diesmal war ja wirklich mit offenem Visier Energy Presser und krasse Leistung von MVDP und auch Ghana. Und Van der Poel ist einfach gefahren wie der letzte Boss. Das war, also wir haben das ja im Trainingslager zusammen geguckt und ja, saßen dann ja. da alle vorm Bildschirm und haben auch nur noch irgendwie rumgejubelt. Alleine, also erstens dieser Boss-Move unten im Poggio, wo ja. auf der linken Seite Pogacar attackiert und er fährt einfach noch seelenruhig dahin, holt sich eine Flasche, ja. warum auch immer der noch eine ja. Flasche sich holt, das habe ich, und fährt dann erst los und droppt Ghana vom Hinterrad und fährt da wieder hin. Es ist aber nicht mal so, als hätte ja. er den nicht bemerkt, sondern er hat ihn da gesehen und gesagt so, ah, ja. die Flasche hole ich mir jetzt noch. Also warum ja. auch immer 500 Milliliter Wasser, also was auch immer da drin war, das kann, ja. kommt ja gar nicht mehr schnell genug an, würde ich mal behaupten.
Aber du musst, genau, es ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen dafür, dass du in der Situation, ich meine, wenn das die Lücke zu groß gewesen wäre, ich meine, er war jetzt ein gutes Bein, aber er kann nicht wissen, dass er so ein gutes Bein hat, dass jetzt Pogacar so locker unter Kontrolle hat. Weil du musst schon davon ausgehen, wenn Pogacar Attacke macht.
Oder er hat sich wirklich gedacht, so, boah, der fällt mir heute nicht weg. Ich verstehe aber nicht, warum er sich 500 Gramm extra ja. mit ans Rad schnallt.
Das verstehe ich auch nicht, aber ich wollte nur sagen, es kann ja auch sein, dass du dann in dem Moment, es ist ein Zeichen dafür, dass wenn er vielleicht vorausschauend blickt oder sagt, okay, ich will jetzt irgendwie nochmal mich verpflegen, für welche Situation auch immer, jetzt habe ich die Kapazitäten dazu. Mir geht es nicht so dreckig, ich gucke nicht über Kreuz, dass ich das nicht mehr hinbekomme. Oder jeder von uns kennt es, glaube ich, wenn es im Intervalltraining ist, Soldatenberg All-Out oder im Rennen, wenn du halt einfach on the edge bist, dann machst du keine Moves mehr, die nicht dazu dich bewegen, irgendwas anders machen als zu treten.
Ja.
Wenn du eine Flasche annimmst, ein Zeichen dafür, oder ein Gel nimmst, oder ein Riegel, was auch immer, ein Zeichen. Genau, du bist nicht am Limit. Und das ist irgendwie, zumindest zeigt es, dass er voll unter Kontrolle halt war. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich tippe mal, der hat die Flasche auch kurz ja. danach wieder weggeschmissen. Ich denke mal, der wird da ein, zwei Stücke draus ja. genommen haben. Ich habe es ja. jetzt nicht gesehen oder auch nicht analysiert, aber normaler ist ja auch schlau, die sofort wieder wegzuschmeißen. Fährt dann auf jeden ja. Fall hin. Und das Geilste war, wo er einfach oben nochmal drüber attackiert hat, um ihn einfach mental zu brechen. Hast du das Interview ja. danach gesehen, wo die so nebeneinander hocken?
Ja.
Das war so, ja. das war wirklich Gold.
Habe ich es richtig verstanden, dass, da haben die ein bisschen diskutiert, dann meinte so, boah, man, war schon schnell heute. Und dann habe ich richtig verstanden, dass Mathieu dann meinte so, ja, und hier wollte ich oben mal gucken, ob ich die noch loswerde. Pogacar ja, hat dann aber noch gesagt, nee, Mann, nee. Also er wusste halt, okay, ist ein harter Fight, aber habe ich richtig verstanden, dass Pogacar meinte so, nee, das kriegst du aber nicht hin.
Nee, der hat gesagt, es war ganz knapp, dass er ihn gebrochen hat. Also,
ja, okay.
Aber dieser Move halt einfach wirklich mal zu gucken, ob du ihn auch psychologisch cracken kannst. Also wenn du da die ganze Zeit attackierst ja. und du wirst den Typen nicht los und dann geht der drüber, das ist schon, boah, das tut mental schon
weh. Musst
du
auch schon, ja klar, und du musst die ganze Zeit wissen, dass du dich dann nicht in eine blöde Situation bringst. Also klar, wenn du jetzt die ganze Poggio nicht abgestellt hast, dann wird es dann auch nicht mehr passieren, ja, aber du das nicht jetzt so, ja.
Du, das zeigt
du musst
halt,
der Sache halt
wie
sicher
viel
sein.
In Control der war. Dass er, dass, ja, dass er diese extra, diesen extra Schuss einfach nochmal geht, um zu gucken, ob er ihn ja. los wird. Weißt du, er hätte ja einfach nur im Hinterblatt sitzen bleiben müssen.
Ja.
Dann gewinnt er das Ding normalerweise auch im Sprint, was er dann am Ende ja auch tut. Also die beiden fahren über ja. die Kuppe drüber, Ghana mit Lücke, fährt dann nach der Abfahrt wieder ran, Ghana.
Ja.
Und
ja. Auf dem letzten Kilometer eigentlich erschließt er die Lücke, ja. dadurch, dass sie halt vorne ein bisschen verzögert haben. Also sie hätten jetzt, theoretisch hätten sie diesen Abstand beibehalten lassen können, wenn sie full force gefahren wären. So ein bisschen haben sie ja schon etwas rausgenommen, zumindest, ich habe mal geschaut, bevor der Sprint beginnt, aber da war Ghana halt auch schon da, war Geschwindigkeit, ich sag mal, minimal, glaube ich, Richtung 40 oder so. Also wären sie jetzt full force ja. gefahren, hätten sie jetzt Ghana nicht mehr rankommen lassen können.
Nee, an Ghanas Stelle, wenn du siehst, dass die sich so ein bisschen angucken, hätte ich auch noch mal 2 Sekunden rausgenommen, mich ein bisschen erholt
ja,
und ich wäre
ja.
einfach voll Gas drüber geknattert. Ich hätte das gar nicht mehr gemacht, yes. was der macht. Also ich hätte diese Erholung,
ja,
die er
ja.
sich dann holt, wenn er ranfährt, da arbeitet er ja nochmal ganz kurz durch, bevor es in den Sprint geht,
ja.
die hätte ich mir
ja.
vorher...
Aber du nimmst ja, du hast recht, du nimmst die Geschwindigkeit selber mit runter, was die anderen jetzt auch gerade haben. Also du könntest ja
genau,
halt
du kommst ja mit höherer Geschwindigkeit rein eigentlich, aber du könntest ja vorher mal verzögern, da diese Erholung, das ist natürlich All-In-Pokern, ne? Aber
ja.
von hinten kommt keiner mehr, aber du fährst vielleicht auf Sieg, Podium bist du eh, da hätte ich gesagt, boah, ich mache 2, 3, 4 Sekunden, wo ich keine Ahnung, Fatmax trete, statt da jetzt wirklich ja. um die Schwelle oder drüber ranzufahren, atme nur ja. durch und dann fahre ich da so schnell hin, weil die anderen rechnen nicht mit. Die gucken ja die ganze Zeit so, okay, wie schnell kommt der näher, wie schnell kommt der näher und die haben so, die wissen, der hat eine gewisse Reisegeschwindigkeit. Und wenn
ja.
du die ein bisschen runterdrosselst und dann aber abrupt nach oben schraubst, dann kommst
ja.
du viel schneller näher und dann sitzen die beiden
ja.
da, gucken sich gegenseitig an und denken sich so, okay, wie erhöhen wir unsere Reisegeschwindigkeit denn jetzt und wer macht's?
Also, ja, genau. Wer macht es halt vor das Thema? Weil du musst davon ausgehen, als Ghanas Position, dass Pogacar und Van der Poel sich definitiv angucken werden.
Genau.
Beide nicht gerade, also Van der Poel der bessere Sprinter, klar, aber Pogacar nicht sprintschwach. Das heißt, irgendeine Situation müssen die beiden untereinander halt irgendwie austarieren. Ja. Und da kannst du davon ausgehen, dass jetzt keiner zu früh den Sprint beginnen wird. Weder ein Van der Poel, weil er nicht muss, theoretisch, hat er ganz geil gemacht, aber weder ein Van der Poel muss es nicht und Pogacar wird es nicht machen, weil es natürlich sein, ja. sein Tod in dem Moment ist. Da hast du absolut recht. Wenn im Nachgang könnte man echt diskutieren, ob dann nicht ein Garner das noch länger hätte rauszögern können, um dann drüber zu gehen, das stimmt.
Ja. Ja, auf jeden Fall der Sprint, krasser Sprint von Van der Poel. Garner wird Zweiter, Pogacar wird Dritter. Wir haben ein krasses Rennen gesehen. Ja,
die Diskussion, ganz kurz, die Diskussion war nochmal, ich weiß nicht, wer es letzten Tage sagte, da habe ich auch gemeint, es war alles richtig, warum Pogacar hat dann so ein Loch noch gelassen, weil ich denke ja auch, hat er Garner halt vorgelassen und dann war ja die Kombination Mathieu, dann Garner, dann halt Pogacar. Und ich glaube, Pogi wollte den 2 Sekunden später, bevor Van der Poel losgelegt hat, ich glaube, 1-2 Sekunden später wäre Pogi gegangen. Ja, der hätte nämlich diesen 300-Meter-Sprint lanciert. Genau, das war seine Intention, halt diese Lücke zuzuschließen, damit mit Übergeschwindigkeit vorbeizukommen, weil er ja auch nicht davon ausgehen konnte, dass Van der Poel einfach eiskalt 350 Meter vor Ziel von vorne den Sprint attackieren wird und dadurch war die Lücke dann halt zu groß wieder, genau. Um halt wirklich was gut zu machen. Dann kam man noch nicht so richtig in den Windschatten rein.
Ja, es war von allen eigentlich geil gemacht, muss man sagen. Es war ein sehr, sehr,
ja, genau, voll,
sehr,
voll.
Sehr cooles Rennen. Ich habe noch ein kleines Leckerli. Ich habe zufälligerweise, zufälligerweise ein paar Zahlen hier von dem Zweitplatzierten.
Hör mal.
Deutsch. So, der ist...
der Snowden des Radsports, jetzt liegt mal ein bisschen.
Er ist relativ schnell, also ich fand die Zahlen schon relativ niedrig, 10 Minuten 490 Watt, aber
okay,
ja, so, also
10 Minuten 490 Watt.
Ist natürlich nach einem langen Rennen, Minute 710, 5 Minuten 548, aber Sprint natürlich noch ganz geil, 5 Sekunden Peak 1589 und 12 Sekunden Peak 1458, das heißt, der Sprint war noch ganz ordentlich, aber der ist natürlich auch groß und schwer.
Von wem?
Von dem Drittplatzierten. Zweitplatzierten.
Zweitplatzierten.
Ja. Dem großen Mann aus Italien.
Wer es jetzt noch nicht verstanden hat. Ja, das finde ich interessant, dass 10 Minuten dann doch okay ist, dafür, dass einfach am Ende ist er gedroppt und Tade und Mathieu unter 9 Minuten einfach die Cipressa hochgeknattert sind. Ja. Ne? Das ist schon,
das heißt,
ist schon eine wilde Nummer. Ich hab
der 10-Minuten-Wert ist halt genau dieses, ich fahre von, die eine Minute ist vor der Cipressa noch, plus Cipressa.
Ja, ja.
Und gut, die wird auch schon heftig gewesen an die Anfahrt. Ne? Ich glaube nicht, dass du da rollst jetzt auch nicht mit einfach durch die Gegend.
Nee. Ja, aber Cipressa auch da nochmal, ne? 8 Minuten 59 bei Cipressa, auch da, das war, sagen ja beide, sie können noch schneller, aber wirklich ein 37-4er Schnitt, weil ich meine, jetzt habe ich keine Daten von Pogi oder Mathieu, 37er Schnitt, einfach auch mit Topspeed 50 Sachen. Also da gibt es einmal diese Serpentine, wo es mal ganz kurz flacher wird. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest, das ist eine Video im Bus, wo Pogi einmal im Bus die anderen erklärt hat, wie da gefahren wird. Here is easy, you can breathe 2 times and then go full gas. Wirklich 50 Sachen. Das geht bergauf.
Es ist geisteskrank. Also
unglaublich.
Ich weiß echt nicht, wie die das machen. Aber
keine Ahnung, ja.
Ja, das ist nun mal das Level heutzutage.
Ja.
Und ja, da kann man nicht mehr viel zu sagen, außer dass wenn es noch ein bisschen schneller wird, dann wird es halt einfach gefährlich berghoch. Weil die stürzen ja sowieso schon fast immer in den Kurven. Die müssen halt immer wieder rausnehmen. Das ist ja kein sauberer 10-Minuten-Wert mehr, weil die Hälfte der Zeit müssen sie in den Kurven wieder abbremsen.
Stell dir mal vor, so Mailand-Sanremo-Rennen-Format und dann aber statt Cipressa hättest du auch so ein Prestige-Rennen auf Mallorca, aber halt die Soyer-Rückseite.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen, diese zack, 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 zack,
ja, genau.
Wo du so dreimal
wie
antreten musst,
würde.
Kurve, dann kurz wegrutschen auf dem Moos, dann wieder Kurve. Oh, dieses Jahr ist niemand gestürzt im Training, das ist schon mal ein Erfolg, aber wir sind auch nicht in die Galilea-Abfahrt gefahren.
Zu Recht. Okay, verstehe. Krasses Level. Ich greife ein bisschen vorweg nochmal. Ich hatte ein Interview gesehen von Nils nach E3 und dann meint er so, da war es jetzt mit Mathieu wieder richtig krass. Und dann meint er am Ende so, ja, wollen wir mal sehen nächste Woche, jetzt auch für Flandern und auch Roubaix, Zitat, wenn wir unseren Meister mitbringen. Also, war eine ganz tolle Aussage. Dann gehen die taktischen Spielchen los, wenn der Meister am Start steht. Das finde ich ganz cool
so
vom Nils.
Bock, wenn er so 140 vor Ziel losfährt.
auch da, ne? Sorry, ich muss nochmal reingrätschen, weil jetzt springen wir wieder. Gent Wevegem mit Mats Petersen. Jetzt haben wir 80 vor Ziel hatte angefangen, gut, mit Zwischenjump in der Gruppe, ja, aber wo ist das jetzt, ist 60 bis 80 Kilometer vor Ziel das neue 20? Was ist das? Ist das
ja,
die Führungsstrategie,
die
so funktioniert?
Das frage ich mich auch immer, weil ich denke mir, so eine 80 Kilometer Runde ist für mich schon ein langes Training. Hätte ich gar keinen Bock, das alles alleine schnell zu fahren. Die fahren halt immer schon los. Es ist schon krass,
wie
also die wissen halt, dass die nicht mehr nachlassen.
Genau das ist es halt. Die lassen nicht nach. Vielleicht Fueling-Strategie, keine Ahnung. 160 Gramm pro Stunde. Ich zweifle an, dass es wirklich funktioniert. Aber manche sagen ja, dass es dann wieder hintrainieren. Dann ist es vielleicht auch das höhere Tempo mittlerweile durch Materialanzüge, ganzen Kram, weil du halt so eine 80 Kilometer schneller absolvierst. Oder auch, dass der Effort pro Geschwindigkeit, den du setzt, vorne solo, nicht mehr so groß ist wie früher, sodass früher natürlich, wenn ein Feld fährt, wo der Windschatten so exorbitant groß ist, natürlich immer das Feld einen riesen, riesen Vorteil hat. Und du als Einzelfahrer vorne halt einfach dahin stirbst. Wenn du aber aerodynamischer wirst, schneller wirst und es quasi dadurch leichter wird, kann es sein, dass deswegen jetzt die 60 Kilometer eher funktionieren als früher?
Also eigentlich, wenn du schneller bist, dann musst du ja noch mehr treten. Um von 46 auf 47 km/h zu kommen, dann musst du ja deutlich mehr fahren als von 45 auf 46.
Das stimmt.
Das heißt, eigentlich, je schneller du fährst, desto schlimmer wird es ja eigentlich.
Theoretisch schon, aber ich meine halt irgendwie, es kann sein, dass wenn du aerodynamisch fährst, kannst du es ja vielleicht auch irgendwie besser aufrecht halten, versus die ein paar oder die paar Fahrer, die hinten im Feld irgendwie versuchen nachzuführen. Auf jeden Fall kriegen sie Lücke ja nicht zu dann.
Ja.
Super häufig kriegst du ja zu den Topfahrern die Lücke nicht mehr zu. Und das finde ich einfach irre. Da sind Profis, die vielleicht ein paar Watt weniger haben, aber auch nicht exorbitant viel weniger Watt an der Schwelle. Und die kriegen die Lücke zu den Fahrern vorne nicht mehr zu. Also irgendwie muss ja das Geschwindigkeit halten, Momentum, du bist ja vorne vielleicht auch besser in den Kurven, klar, aber irgendwie das ganze Setup muss doch jetzt irgendwie effektiver vorne sein, als vielleicht noch vor 5 Jahren. Oder haben wir auf einmal so viel solche Überperformer?
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir solche Überperformer oftmals haben. Die haben halt, also ich stell's mir halt so vor, wenn ich jetzt nicht hinterherfahre, dann bin ich halt todesgrau. Im Moment bin ich wahrscheinlich einfach übersäuert. Ich bin ja nicht unbedingt leer an der Stelle, wenn so ein Petersen losfährt.
Ja, ja.
Aber der fährt halt über so eine Kuppe drüber und dann setzt er sich hin und dann legt er halt den Tempomaten ein und dann fährt er halt seine, was wird der fahren? 380, 390, 400?
Ja.
Fährt er halt die ganze Zeit. Und er weiß, ich kann mir so viel Kohlenhydrate reindrücken, dass ich das eine gewisse Zeit kann. Das heißt aber, der kommt halt auch nicht so all out oben am Berg an, dass er diese Werte nicht mittreten kann. Also der kommt halt nicht irgendwie mit 8, 9, 10 Millimol Laktate an, sondern der kommt da irgendwo in einem kontrollierten Maß. Und die dahinter müssen vielleicht schon so ans Limit gehen. Also es kann auch sein, aber das für einige Fahrer natürlich sowas wie Bicarbonat einen Riesenunterschied macht, weil du irgendwie dann in der Lage bist, noch weiter zu treten, obwohl du dich eigentlich
okay, vielleicht
scheiße gefahren hast.
Stimmt.
Das ist nur eine Idee, weil am Ende nutzt das kann das ja jeder nutzen und es wirkt aber vielleicht für einige Fahrer nochmal anders.
Ja, vielleicht, du hast recht, vielleicht wird dieser Puffer, den man nochmal bekommt in dem Moment, wenn man jetzt, keine Ahnung, spuren wir mal eine Woche vor, am Paterberg nochmal die Zündung dreht und dann oben drüber nicht All-Out ist, sondern einfach relativ schnell wieder in einen kontrollierten Sweetspot reinfahren kann, sich dadurch halt irgendwo erholen kann und letztendlich nur die Limitation ist, Kohlendraht, Verfügbarkeit und sag mal, muskuläre Fatigue haben die trainiert, das können die alle. Es geht eigentlich nur um die Kohlenhydratverfügbarkeit, ob die halt für diese 2-Stunden-Kalkulation funktioniert.
Ja, und dann ist es halt so, ich glaube, es ist halt eine Frage auch, ob du die Leute mental brichst. Wenn du über die Kuppe drüber fährst und du halt dann stehen bleibst oder All-Out gefahren bist, dann kriegen sie dich wieder. Aber wenn du halt dann da den Tempomaten einlegen kannst, bei den hohen Wattzahlen, dahinter muss ich eine Gruppe erstmal sortieren. Da wird erstmal geguckt, okay, wen haben wir hier drin? Okay, wo sind meine Kapitäne oder wie viele sind wir noch? Fahren wir hinterher? Wie ist die Situation? Und in dem Moment macht er die Lücke halt auf, dann, dann hat er halt schon.
Aber das meine ich vielleicht auch so, das meine ich ganz kurz, dass, wenn jetzt noch da in das Setup diese vielleicht verbesserte Aerodynamik oder diese höhere Geschwindigkeiten pro Watt, würde ich das mal bezeichnen, damit reinbrickst, dann kann ich mir vorstellen, dass schon schneller auf einmal der Zeitunterschied größer ist, weil das Sortieren der Gruppe, wer fährt und das Koordinieren hinten, er hat sich vielleicht gar nicht so viel verbessert in den letzten Jahren, wie es früher schon war. Und dann hast du relativ schnell auf einmal diese große Lücke.
Ich müsste jetzt mal kurz durchdenken, ob was physikalisch Sinn macht, aber es kann natürlich sein, wenn der dann von 30 auf 40 auf 50 beschleunigt, in dieser Phase dann aerodynamischer ist als sonst und das Material einfach besser auch schiebt oder halt auch der zum Beispiel Free-Geschwindigkeit bekommt, weil der nach so einem Paterberg in eine Abfahrt reingeht und dann halt nicht komplett stehen bleibt mit einem 19 mm Alufelgenrad, dann geht die Lücke halt eher auf und die da hinten, die rollen halt irgendwie durch und obwohl die halt auch auf so einer aerodynamischen Karre sitzen. Also ich kann es dir nicht genau sagen, aber diese Leute fahren auf jeden Fall übel schnell und ich bewundere es immer, wenn die über so einen Berg drüber scheppern, sich dann hinsetzen und dann, also das Gefühl, was ich dann, wenn ich das angucke, habe ich immer dieses Gefühl, wenn ich Form habe, weil ich mit diesem Dimmer einfach so ein bisschen spielen kann.
Ja,
so. Ich gehe jetzt ein bisschen drüber und jetzt baue ich nochmal Speed auf und habe also dieses Gefühl der Kontrolle. Das müssen die halt auch die ganze
genau,
Zeit haben.
Genau, das ist halt. Ich glaube, das Musterbeispiel hatten wir mal genannt, war die die Wout van Aert-Etappe, als er im gelben Trikot vorhin den Fliegemann, Flattermann bei der Tour macht, wie er dann über die Kuppe drüber geht, sich hinsetzt und diesen Tritt aufrecht hält. Wie du siehst, das sind 400 Watt plus, aber der hat diese Frequenz von 109 und dreht das und du siehst halt genau, das ist wie Van der Poel, wenn er die Cipressa auffährt. Oder wenn Pogacar halt einen guten Tag hat, dass es wirklich dieser kontrollierte Blick ist. Oder zum ersten Mal wieder, ich hab's auch da wieder, shame on me, ich hab's letzte Woche, vorletzte Woche, ich weiß gar nicht, abgelästert über den Fahrer. Mittlerweile fährt er wieder richtig gut, Roglic. Aber wenn der in Form ist, du hast jetzt auch bei der letzten Etappe von Katalonien-Rundfahrt gesehen, wie ein Anstieg hochgefahren ist, das ist ein Nähmaschinentritt, so komisch irgendwie aus dem Gluteus, keine Ahnung, wie er das immer macht, aber so vorgedrehte Hüfte aus dem Gluteus heraus, seine Trittfrequenz und diesen kontrollierten Blick und die ist genau, der Mann fühlt, dass er das unter Kontrolle hat, gerade was ist.
Ja, der wenn der taktisch manchmal nicht solche Aussätze hätte, wie da bei der Etappe, die Ayuso gewinnt, wo ich mir dachte,
mein Gott,
erst
ey.
Tritt er an, dann wird er offensichtlich übersprintet und dann übersprintet er den Typen, der ihn übersprintet hat, fast wieder. Und denkst du, hä?
Ja, plus einfach, dass er eine Kurve davor auch einfach hat die Tür komplett aufgelassen, anstatt einfach jetzt so zu fahren, so. Das war wie ganz strange. Das war so, ja, keine Ahnung, da fehlt irgendwie so manchmal doch noch einmal eins.
Ja, aber am Ende stark ist er, hat die Gesamtwertung gewonnen, Katalonien. Was ich viel geiler fand, war die erste Etappe. Eine Küstenstraße nach Saint-Feuillu-de-Goujol. Abfahrt sozusagen ins Ziel, noch 2 Kilometer flach, es ist total am Pissen gewesen und erstmal geil, Thibaut Del Grosso als Crosser zeigt halt einfach mal wieder, was so Skill ausmacht, der Typ ist da runtergeflogen im Nassen, hatte eine gute Lücke, dahinter ein Alpecin, 2 Alpecin-De-Koenig-Fahrer, Groves, Brennan und der andere Alpecin-De-Koenig-Fahrer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der lässt sich dann auch schon so zurückfallen. Also Thibaut Del Grosso fährt mit einer Lücke von, lass es 5, 6, 7 Sekunden sein, um die letzte Kurve der Abfahrt, ist dann auf dem Flachstück. Dahinter muss dann Matthew Brennan von Wismar Liesebike schon fahren und hat Caden Groves im Hinterrad. Der andere Alpecin-De-Koenig-Fahrer, der fährt, glaube ich, schon einfach Richtung Gruppetto, weil sich denkt, alles klar, also hier kann ja nichts mehr anbrennen, hier kann ja nichts mehr schiefgehen.
Das war Plankert, ja, aber ja, genau, ist recht.
Also der war schon safe, der hat schon ein Handy rausgeholt, bei Bet & Win noch 2 Wetten platziert und dachte sich so, alles klar, das Ding ist durch. Und dann fährt der Brennan einfach auf der Flachen die ganze Zeit von vorne mit Caden Groves im Hinterrad und dann geht's da am Ende berghoch und dann sprintet er die beiden einfach mal. Also erstmal holt er Thibaut Del Grosso ein, der schon richtig Dampf hat und Caden Groves kann einfach nicht mehr vorbeifahren. Was bist du für ein Boss, wenn das passiert?
Ja, irre. Ja, vor allem auch bei dem Moment, du sagst bei Matthew Brennan auch einfach, dass er musste ja fahren. Er musste ja irgendwann fahren, weil sonst die Lücke, das passt ja vom Timing nicht. Also du musst halt Entscheidung treffen, das war jetzt auch irgendwie 350 oder 400 vor Ziel, du musst ja die Entscheidung treffen, ich muss jetzt fahren, weil sonst passt das mit dem Timing nicht.
Der ist schon
nicht.
Viel früher gefahren, der ist anderthalb vor Ziel oder
sowas. 50 Meter,
die er
noch Vorsprung hat, die muss ich jetzt mal schließen.
Also der ist anderthalb vor Ziel oder 2 vor Ziel, ist ja schon,
ich meine,
schon angefangen
gerade,
zu fahren.
Aber ja,
genau.
Das
Also das war schon heftig und also der Typ, Hut ab, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, der hat einfach 4 Rennen jetzt dann in Folge gewonnen mit dieser ersten Etappe, der hat dann auch noch eine weitere Etappe gewonnen, wo er eingebaut war und dann, das war ihm auch scheißegal, da, als er dann frei war, ist er losgezischt wie sonst was, da würde ich echt gern mal Wattzahlen sehen, das Einzige, was mich halt tierisch aufregt, ist, dass er mit diesem Kack-Zeitverhelm die ganze Zeit fährt.
Das stimmt, das ist ein bisschen strange. Weißt du, wer auch richtig komisch damit aussieht? Aber der sieht immer mit sowas komisch aus. Campenaerts.
Ja, gut.
Der sieht auch richtig komisch damit aus.
Da brauchen wir jetzt auch gar keine Worte mehr zu verlieren, aber die werden es getestet haben, es wird das bringen. Dieser Podcast ist dafür bekannt, dass er Sachen feiert, die wir so bringen. Also.
Okay, also müssen wir es feiern, hast du recht.
Wir feiern es, aber ich finde es optisch nicht so geil.
Ich freue mich eher, dass halt Matthew Brennan, nachdem wir letzte Woche meinte, so Junge, was ist mit dem eigentlich los, dass er jetzt nochmal so einen rausgehauen hat, jetzt kompletter Durchbruch. Dieser Fahrer ist, würde ich sagen, der U20-Fahrer des Jahres, was ein Talent. Ja. Echt richtig, richtig stark. Bin gespannt, was diese noch von ihm kommt. Also ich glaube, wenn er so weitermacht, keine Ahnung, vielleicht hat er auch extrem gute Phase gerade, aber der fährt auch schon, also der fährt extrem stark, ne, haben wir jetzt Katalonien gesehen, die erste Etappe, und dann aber auch noch schlau und bringt auch eine gewisse Leistungsfähigkeit mit. Das ist schon, der wird schon dieses Jahr nochmal was.
Tolle Gutes Kombi, machen. Hör mal.
Oder?
Ja. Ich fand es krass, dass er dann, dritte Etappe war, glaube ich, die erste Bergankunft in La Molina. Er hat das gelbe Trikot, weil er auf der zweiten Etappe nochmal Zweiter geworden ist, weil er so abgestellt wird. Er ist einfach 19 und trägt das gelbe Trikot der Katalonien-Rundfahrt.
Ja.
Und die Katalonien-Rundfahrt ist so eine World-Tour-Rundfahrt. Das ist für alle immer die Rundfahrt, wo du mit am meisten TSS pro Woche sammelst. Das ist so, da wird halt immer richtig übel gefahren. Und das war ein Moment, wo ich dachte, das muss so surreal für den Jungen auch sein.
Ja. Wo dann nicht so, also wo auch richtig intensiv ekelhaft gefahren wurde. Aber
ich hätte noch eine andere Überleitung. Wer auch seinen ersten World Tour Sieg seines Lebens gefeiert hat,
ja,
ist der Mann mit der verbotensten Frisur Bartkombi im ganzen Peloton.
Das stimmt. Sein Vater sieht ja genauso aus. Hast du den, was war das denn? Ich habe das irgendwo mal gesehen in einem Interview, der wieder aussieht zur Zeit. Der sieht ja genauso aus. Der Vater sieht aus, auch aus wie der letzte Redneck.
Sieht auf jeden Fall heftig aus, sag ich mal. Also ist nicht so mein Style. Aber fährt jetzt wieder schnell Rad. Hat letztes Jahr auch schon angefangen, schnell Rad zu fahren. Eigentlich so der Ultra-Diesel-Typ. Fährt auch immer ekelhaft lang, mit ekelhaft viel Watt, wo man eigentlich so denkt, ja, das ist so einer, der trainiert sich so seine ganze Spritzigkeit weg. Aber jetzt die Etappe, da kannst du gleich was zu sagen. Ich will mal noch eine Etappe in Erinnerung rufen. Tour de San Juan 23 muss es gewesen sein. Da ist er auch im letzten Kilometer auf so eine Attacke gefahren und hat die Etappe gewonnen.
Ja.
Ich glaube, es war auf so einer Autorennstrecke. Der ist auch so richtig ekelhaft eine Minute All-Out gefahren und letzten Kilometer. Also der kann irgendwie, also jetzt sprechen wir schon mal das Physiologische, der kann irgendwie diese extremen Spitzen fahren, obwohl der sich eigentlich in eine komplett andere Richtung trainiert. Das finde ich immer beeindruckend.
Stimmt, ich jetzt verstehe, was du meinst, ja. Der kann halt dieses Normalize-Power-Rennen quasi, obwohl er eigentlich so in so eine Diesel, was war das noch, der Tag mit Wout van Aert, wo er den ganzen Tag irgendwie von vorne gefahren ist, mit Wout als Duo. Ich meine, sowas musst du ja auch erstmal hinkriegen und dann trainierst du dich als Diesel, aber kannst trotzdem die Spitzen, das stimmt, das ist interessant. Und WM war das doch auch mal irgendwo, was letztes Jahr WM, wo er noch relativ lange auch irgendwie
Top Tango gefahren, da glaube ich 9. oder sowas.
Ja, genau. Also das stimmt schon. Das ist relativ spannend eigentlich, dass das trotzdem funktioniert. Also irgendwie relativ okay oder humane Fauler Max vielleicht. Sonst wird es mit den Kohlenstoff auch schwierig. Aber gleichzeitig noch so eine anaerobe Kapazität, so eine Energiebereitstellung halt oberhalb deiner Schwelle, wo du echt richtig draufhauen musst. Und das kann der auch.
Genau. Jetzt kannst du mal erzählen. Du wolltest da ein bisschen einleiten, den Etappensieg von ihm.
Also, wir reden über Ricky Bobby, alias Quinn Simmons, Mr. America himself, stolzer Trump-Wähler. hat er die Pistole einfach im Ziel gemacht? Der hat auch den hier gemacht, ne? Egal, komm.
Irgendwas hat er gemacht. Ich glaube, wir sollten hier von der Politik fernbleiben. Davon haben wir beide keine Ahnung.
Ja. Das stimmt. Also, die Etappe war relativ witzig, war spannend, weil einfach aufgrund von extremen Wetterbedingungen, und da reden wir von Wind, die Etappe sowieso schon geändert wurde. Der finale Schlussanstieg wird rausgenommen, die Runde wurde generell schon geändert, hat einen Rundkurs, der dann erstmal, ich schaue mal gerade auf die Powerdaten nochmal, ich habe es gerade alles vorbereitet, circa anderthalb Stunden lang neutralisiert gefahren wurde. Mit anderthalb Stunden lang meine ich wirklich 47 Kilometer in Stunde 35, das ist ein Trainingsschnitt von 30 km/h, mit 150 Watt bei Ricky Bobby, 2 Watt pro Kilo und einer durchschnittlichen Herzfrequenz von 91. Das ist nicht mal Training, das ist nicht mal irgendwas. Wir haben ja schon mal, ich habe es letzte Woche auch schon mal angesprochen, die Intensität vor einem Effort immer diskutiert, ne? Wenn es um Fatigued geht, also Fatigued Efforts.
Ja.
Da haben wir zum Beispiel gesagt, Kilojoule pro Kilogramm pro Zeiteinheit. Beispiel 14, 15 Kilojoule pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde ist eine Intensität, die ist im Profi-Peloton relativ häufig dann, wenn es ein harter Tag war.
Ja.
Alles unter 14 ist dann relativ easy. Ich habe es gerade mal parallel ausgerechnet. Ricky Bobby hatte 8 Kilojoule pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde Also nach anderthalb Stunden hätte er ungefähr gefühlte 4 Gramm Kohlenhydrate verbraucht. Das bedeutet, nach 4 Gramm Kohlenhydratenverbrauch geht das Rennen halt los auf die letzten, was sind das
relativ
dann eigentlich?
Volle Speicher.
Ja, genau, relativ, also wirklich, wirklich volle Speicher. Warte mal, ich glaube, der musste, wie war das? Der war aber relativ weit hinten, als dann losging, ne? Der musste da schon irgendwie der hatte schon Rückstand, weil er relativ hinten weit war und dann ging es irgendwie das Rennen auf einmal los, dann musste so eine Lücke zufahren. Erstmal war 2 Kilometer erstmal Anschlag unterwegs, piekt da mal eben mit 1000 Watt und ist dann irgendwie mal, ich glaube, nur von nach hinten, um nach vorne zu kommen, Minute 11 irgendwie mit 8 Watt pro Kilo gefahren, 563 Watt, um irgendwie mal im Rennen teilzunehmen. Schauen wir mal, das war das kürzeste Rennen des Jahres. Wie viel hat man gesagt, wie viele Minuten?
Ich glaube, es waren 24 Minuten oder sowas, kann das sein? Es waren 20 Kilometer Rennen.
Ja, irgendwie so. Ich schneide mal 25 Minuten raus. Dafür aber die 24, 25 Minuten, als der Anstieg dann losging und auf einmal dann doch gesagt wurde, komm, wir fahren jetzt nochmal Radrennen auf den letzten 20 Kilometern. 390 Average und 467 Watt Normalized. Das ist geil. Von einer Herzfrequenz von 77 auf eine Herzfrequenz von 160 innerhalb von 55 Sekunden und dann eine Attacke. Das ist so geil.
Der muss sich vorher wahrscheinlich noch so ein bisschen Koffein-Gates geballert haben. Mit viel Koffein.
Ja, keine, ja, irgendwie sowas. Kann sein. Oder vielleicht nur kurz ein B-Cup-Jelly oder B-Cup-Pudding angerührt. Also, ja, ist auf jeden Fall ziemlich krass. Und dann war es ein bisschen chaotisch. Ich glaube, dann, wer war erst vorne raus? Oh, hast du es gerade im Kopf? Wer solo war die ganze Zeit, bis sie eingeholt haben?
Nee, habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich habe die Etappe auch, ich habe es nicht geschafft, die ganze Etappe zu gucken, Lukas, die ganzen 24 Minuten.
Yeah. War auch ganz da beschäftigt. Nee, wir sind dann als Gruppe nachher aufgefahren und dann im Finale hat er nochmal wegattackiert. Ich schaue mal gerade mit einem da Effort von 1000 Watt circa, was war das, 800 Meter vor Ziel, 1030 Watt Peak, so ein bisschen wie Lennart in seinem Sprint. Und fährt dann halt so ein heftiges Finale von einer Minute, auch wieder 8 Watt pro Kilo, 567 Watt und wird erst auf der Zielgerade ganz knapp eingeholt fast eingeholt.
Nicht eingeholt, genau.
Wird eben nicht eingeholt, fast einmal von Pavel Bittner, der aber mit einer echten Geschwindigkeit ankam, das war richtig krass. Ja. Hat ein bisschen Glück gehabt auf jeden Fall, aber so eine Minute am Ende quasi sehr erholt, mit einem 460er Normalize auf eine halbe Stunde, aber noch eine Minute halt 560 Watt drauf zu kloppen im richtigen Moment, hat dazu geführt, dass er sich dann seinen ersten World Tour Sieg geholt hat. Also Quinn Simmons war schon, also war ein guter Moment, aber auch da, also ich weiß nicht, hast du die Attacke gesehen, hast du gesehen, wie er losgefahren ist? Das war auch ein bisschen mit der weißen Flagge, ich war los.
Ja, ja, ich weiß auch nicht genau, warum da jetzt niemand direkt am Rad war.
Ja.
Ich hoffe mal, dass er die Wette hatte, dass er sich sein Bart und seine Haare abrasiert, wenn er seinen ersten World Tour Sieg holt.
Das wäre auch so wie ein normaler Mensch.
Ja, naja, auf jeden Fall finde ich immer krass, wenn du dann solche Rennen hast, da fahren auch nicht alle Leute deinen Anschlag. Die haben, glaube ich, die GC-Zeit noch irgendwo relativ früh genommen. Ich glaube, sobald das Rennen eröffnet war, haben sie die GC-Zeiten genommen oder sowas. Und dann fahren da halt einige noch so richtig Radrennen. Und das ist schon mal krass zu sehen. Da werden halt die Watt dann überall weggeschmissen, weil man hat ja volle Speicher, man muss ja nur 20 Minuten fahren. Ist dann immer ganz attraktiv, wenn solche Rennen da sind. Auch wenn es natürlich schade ist, dass da vorher so viel Hackmeck war. Schade für den Veranstalter. Ich glaube, es gab auch noch ein bisschen Unmut, dass die Etappe überhaupt gestartet wurde. Ich habe so einen Strava-Titel gelesen, ich glaube von Johannes da in der Mitte, der einfach nur geschrieben hat, so, one question, why the fuck did we race in the end? Weil ich glaube, die Fahrer haben dagegen gestimmt zu fahren und dann gab es trotzdem die Entscheidung. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ist auf jeden Fall attraktiv für den Zuschauer.
Quinn Simmons hat auch selber wohl im Interview gesagt, jo, war ein bisschen unangenehm, dass er gewonnen hat, weil er hat auch dafür gestimmt, dass sie nicht weiterfahren. Und dann gewinnst du das Ding dann doch so.
Wenn es losgeht, dann muss er halt, dann wird um Sieg gefahren. Also dann ist schon richtig.
Genau, und zumal er dann auch von der Position, wo er losgefahren ist, das Rennen, war ja auch dann erstmal Lücke zufahren, oder ja doch, irgendwie vorfahren und dann drüber fahren, hat er sich selber nicht eine gute Position begeben, definitiv. Wollen wir ganz kurz nochmal, weil ich will deine Meinung eben dazu hören, von Chaosrennen zu Chaosrennen, bei Brügge de Panne, hast du es gesehen?
Ja, was ich wollte gerade noch drei Brügge de Panne. Ja, Brügge de Panne, ich hab Tim kurz danach geschrieben, Teutenberg, der auch gefahren ist und meinte, so warst du eigentlich happy, dass du der viertletzte oder fünftletzte Anfahrer schon warst, weil dann, das war ja so krass, wie die da die ganze Zeit gestürzt sind, es war irgendwie...
Ja.
Auf Ansage ich habe dann auch Tim gefragt und noch ein paar andere Fahrer im Feld, ja, wie seht ihr das eigentlich? Ist es jetzt irgendwie die Strecke oder liegt es daran auch an den Akteuren? Und es hat jetzt niemand gesagt, das ist nur die Strecke, sondern alle haben eigentlich gesagt,
es ist,
das sind wir auch selber schuld. Also nicht die Person in dem Fall, sondern das ist, da fahren auch einige Leute absolut mit dem Messer zwischen den Zähnen und sogar, also so ein junger Fahrer wie Tim sagt, die fahren, da kommen jetzt schon die Jungen hoch, sagt er, die halt nochmal aggressiver fahren als so seine Generation und die hacken halt krass da rein. Und ich finde es interessant, weil du kannst ja auch sagen, das Frauenrennen ist auf exakt dem gleichen Finish gefahren worden.
Ja.
Und ich meine, da gab es nicht so viele Stürze. Ich meine, es gab auch einen Sturz, aber nicht so heftig wie Männerrennen. Also wir haben dann, das Frauenrennen war einen Tag danach, glaube ich. Wir haben es dann geguckt und da konntest du halt nochmal jede Kurve sehen. Ah ja, da lagen gestern welche, da lagen eigentlich gestern welche. Ja. Das ist da halt nicht passiert. Ja. Ich glaube, das Finale ist schon relativ kriminell gebaut, also es liefert das Potenzial. Aber wenn du dann halt auch noch die Leute da hast, die bereit sind, und das hast du aus meiner Sicht im Männerradsport noch viel, viel mehr mit der gewissen Aggressivität, die da gefahren wird, als im Frauenradsport. Und dann ist es halt einfach eine Recipe for Disaster. Und dann passiert sowas. Aber es war halt echt krass, wie viele da geflogen sind und wie die alle aussahen.
Absolut. Ich hatte, das war eigentlich meine Frage jetzt auch ein bisschen die Einschätzung, ob du glaubst, dass es ein bisschen Fahrerverschulden oder Strecke ist. Ich hatte ein Interview von Max nochmal gesehen, der so meinte so, ja, die Strecke ist auch schon auch kriminell, das sollten sie eigentlich auch einfach rausnehmen, weil du hast da nochmal eine Fahrbahnverengung, dann hast du nochmal Schienen, dann hier nochmal eine Kurve. So, es provoziert auch, dass du halt unbedingt vorne fahren musst. Fall. Er meinte, das finde ich schade, weil er hatte wohl gute Beine gehabt und sie wollten eigentlich Dylan nach vorne katapultieren, hätte einen guten Sprint fahren können. Er hat vielleicht auch davon profitiert, dass er relativ weit vorne war dann als Anfahrer, weil dann umgehst du auch manchen Kram. Aber ich habe mir auch die letzten Kilometer halt zweimal angeschaut. Die fuhren ja auch wirklich, wie du schon sagst, Messer zwischen den Zähnen und dann von rechts nach links nochmal eine Welle, nochmal einen Ellbogen. Ja. Das war irgendwie die Strecke, aber gleichzeitig auf der Geraden war es auch super chaotisch. Irgendwie war es so eine ganz komische Dynamik, die habe ich so auch irgendwie nicht so häufig wahrgenommen irgendwie. Es war eine Fahrweise auch im Feld vorne mit den Sprintern, die, was auch noch mal ein bisschen anders aussah. Das sah nochmal viel hektischer aus. Ja.
Das war halt irgendwie schwierig ist, du fährst halt vorher durch diese Muren, das ist diese offene Fläche, die auch bei Gent Wevelgem immer für Seitenwinde bekannt ist, und da war es ein bisschen windig und du sahst, das ganze Feld war halt hypernervös, das war so, alle waren, fahren wir jetzt gleich los, kommt jetzt gleich Kante, das heißt, da hast du schon mal irgendwie die ganze Zeit Stress gehabt, dann geht es halt von breit auf eng, wieder auf breit, und dann hast du, wie du gerade sagtest, auf dem letzten Kilometer nochmal diesen komischen Fahrbahnteiler, wo halt jedes Jahr immer was passiert, und dann diese klassischen Bahnschienen, ich glaube, die gab es auch schon damals, als es noch Drittage so der Panne war. Da gab es das, glaube ich, auch auf der letzten Etappe, immer dieses Finale über diese Bahnschienen. Ja, das könnte man auf jeden Fall noch mal ein bisschen ummodeln.
Aber da hast du zumindest halt, wenn du Drittage hast, dann hast du ja nicht quasi alles konzentriert auf ein Tagesrennen und einen Sieger, also halt so ein bisschen dieses GC-Ding noch. Da hast du, glaube ich, einen Zeitfall immer am Anfang gehabt, ein kurzes, ne?
Genau, ein kurzes Zeitfall, aber du hast auch immer einen Sprint da gehabt. Ich meine, da hat es auch in der Kurve sowieso dann aber trotzdem immer geknallt.
Ja, ja, klar, aber es ist weniger Druck auf diesen Kessel dann, den du da reinbringst. Das ist auf jeden Fall.
Was meinst du, wie scheiße das ist, wenn du da hockst in den Bus und sagen sie, oh, pass auf, du bist heute der letzte Anfahrer, und ich so, danke. Danke dafür. Das muss ein ähnlich beschissenes Gefühl gewesen sein, wie als allererster aus dem Anlegeboot auf den Normandie-Strand zu springen, glaube ich. Also, ist ohne Scheiß, wenn du da in dem Bus hängst und die sagen, und du kennst das Finale und jedes Jahr stürzen die da, das ist so eine undankbare Aufgabe.
Ja.
Weil irgendeiner von den Leadout-Fahrern von diesen 22 Teams, der wird da stürzen, und das muss halt irgendwie mal ein bisschen entschärft werden. Also,
ja, voll. Die sollen diese Ecken da lassen. Ich meine, ich finde es auch interessant irgendwie, dass es auch, wir mittlerweile im Radsport so weit sind, dass wir eine Etappe fast absagen aufgrund des Windes. Gut, das haben sie 24 Minuten gemacht, aber das hat es irgendwie früher weniger gegeben, nur bei extremsten Bedingungen. Oder was hat man letztens, Paris-Nizza mit Schneehagel oder was das da war, kurz mal pausiert und so weiter. Das ist doch okay, mein Gott, unterbrochen, genau, ist auch in Ordnung. Wir reden davon über Sicherheit, die wollen wir auch einhalten. Wir haben letztens diskutiert, dass ein Verkehrstrempel nicht auf den letzten 60 Meter des Sprintfinale sein soll.
Auch richtig,
so, genau. Und dann gehört es, ja, und dann gehört es auch dazu, dass man eigentlich, wie man sieht, jedes Jahr, das wie du schon sagtest, du weißt halt, du wirst ins offene Messer geschmissen und musst halt gucken, dass du drumherum fährst. Jedes Jahr kracht es da gerade. So, ist ein brutal heftiges Rennen.
Ja, okay. Also, gut, dann ich weiß nicht, wie sie das fürs nächste Jahr ändern, wie sie es fürs nächste Jahr ändern wollen, aber ich glaube, da gab es ja schon eine relativ heftige Debatte drum und ich tippe, da wird irgendwas passieren. Wollen wir noch ganz kurz über E3 sprechen?
Können wir gerne machen, ja.
Auch ein relativ langweiliges Rennen.
Ja. E3 so ein bisschen wie Gent Wevelgem.
E3 ein bisschen wie Gent Wevelgem, genau. Der Typ, der bei E3 abgestellt wurde und auch ein Solo gefahren ist und Zweiter geworden ist, ist jetzt dann, bei Gent Wevelgem ein Solo gefahren hat, gewonnen mit Mats Pedersen.
Ja.
Wout van Aert und Wismar sahen generell nicht so gut aus, kamen aber auch, glaube ich, am Tag vorher erst aus der Höhe zurück. Und das ist ja immer individuell, wie die Leute das dann verkraften.
Okay, aber ganz kurz, da muss ich eingrätschen. So ist, was ist denn der Fokus zum Beispiel von einem Wout van Aert? Also, der ist einfach jetzt nicht so gut. Ist okay, der ist nicht so gut wie die letzten Jahre. Der jinx sich wahrscheinlich was. Nächste Woche wird der Flandern. Aber
ich wollte gerade sagen, Lukas, pass mal auf. Also, ich glaube, wir wissen es noch nicht, aus meiner Sicht.
Ja,
also, wenn du direkt aus der Höhe kommst, ich glaube, da reagieren die Leute ja immer ein bisschen unterschiedlich. Einige Leute fliegen sofort vom Tag 1. Andere haben erstmal irgendwie ein paar Tage, wo sie nicht gut klarkommen irgendwie. Und
das hat ein bisschen was damit zu tun. Wir können es mal in einer gesonderten Folge nochmal explizit machen, weil wir, glaube ich, schon ein bisschen was her, weil wir letztes Mal bei Höhe gesprochen haben. Ich sag mal so, geht ganz kurz. Geht einmal, du ökonomisierst dich ja, was Sauerstoffaufnahme zur Leistung anbetrifft, ökonomisierst dich in der Höhe. Der Körper passt sich quasi an zu der Leistung, du fährst, damit du jetzt endlich mal Energie oder Sauerstoff sparsamer fährst.
Ja.
Wenn du diesen Effekt mitnimmst, dann bist du erstmal richtig schöner Knallgas, Kniegas, Quinn Simmons mäßiger Dauerfahrer, weil du effizienter unterwegs bist. Dann kommt so eine Phase, wo ich sag mal, vielleicht, weiß gar nicht, ob das so tief unbedingt sinken muss. Es kann auch sein, dass es einfach häufig bei Fahrern ist, die vielleicht ein bisschen zu viel machen in der Höhe, auch was Training anbetrifft. Und dann kommt nach 3 Wochen ja, sag mal, dieses zweite Hoch. Und das ist letztendlich eigentlich nur die Adaptation an Mitochondriengehalt, HIF-1-Alpha wird stabilisiert in der Höhe. Das heißt einmal letztendlich Erythrozytenproduktion und jetzt profitierst du davon. So, deswegen haben wir diese zwei Fenster. Ganz am Anfang, nach der Höhe ins Rennen oder halt 3 Wochen später.
Ja, also wir schauen mal, die kennen sich ja auch ganz gut aus da. Es ist jetzt nicht das unwissenschaftlichste Team. Aber er sah jetzt nicht sonderlich gut aus. Das war, glaube ich, ja, der ist ein paar Mal hinterhergefahren, auch als die Messe schon gelesen war. Und dass der Wout von früher, auch der vom letzten Jahr, ich glaube beim gleichen Rennen, ich weiß nicht, ob ich verwechsel E3 oftmals mit Vastor, aber ich glaube, es war auch E3, wo Wout stürzt am Paterberg und dann nochmal hinterher fährt und fast ranfährt und Mathieu über den dann nochmal eine Minute oder so es gibt, der sah auf jeden Fall fresher aus letztes Jahr. Dieses Jahr sah er noch nicht so gut aus.
Ja, voll. Aber ja, also ganz kurz nochmal zum Thema E3, auch mit Mathieu, deswegen bin ich so gespannt eigentlich auf das Rennen am Sonntag bei Flandern, weil der Junge der schafft es sogar, einen Mats Pedersen unter Kontrolle zu haben, mit dem er wirklich so von vorne fährt, dass er auch weiß, auch da wieder, ne, wir kommen in einen Moment, so, wo du sicher sein kannst, dass das Solo, was du jetzt ansetzt, dass du bis nach Hause trägst. Also lass es deine, ja auch da wieder, 3,90 sein, die du die ganze Zeit dann irgendwie aufrechthalten kannst. Und es braucht wirklich einen Gegner, der halt sich nicht in dem Moment abstellen lässt. Mats Pedersen war halt Anschlag, ich meine, welcher Anstieg war es gerade, wo oder Mathieu losgefahren ist, ich weiß gar nicht mehr, hast du es gerade im Kopf?
Ode Quaremont.
Stimmt, war Quaremont oben, genau. Und Mats saß halt, der war Anschlag, so konnte es nicht halten. Am Ende haben die sich halt dadurch neutralisiert, dass halt Mathieu seine Pace fährt, Mats seine Pace fährt, am Ende sind halt der Abstand dann irgendwie gleich, wächst dann irgendwann und dann ist das Ding halt durch.
Genau.
Wenn nicht Mathieu nochmal irgendwie wegrutscht, aber das hat er auch unter Kontrolle, sowas.
Ja, stimmt, das war er auch noch.
Ja, und deswegen bin ich unbedingt gespannt auf Sonntag, weil Pogacar gerade jetzt so der Einzige ist, der halt gegenhalten kann. Ich glaube, dann die Dynamik der beiden auch sich wieder ändern kann, dass auch wenn Mats Pedersen vielleicht mitspielt, dass vielleicht auch ein Gunner mitspielt, der auch super stark wieder gefahren ist.
Warte mal ganz kurz, fährt Pogacar Flandern? Oder fährt er nur Roubaix?
Oh. Ich meine, warte mal. Hahaha.
Hahaha. Ja,
gut, aber dann schaue ich nur halt, dann freue ich mich nur auf Roubaix, wenn dem so ist. Weil das Ding ist halt einfach, ich schau mal kurz. Ja, ich glaube, Pogacar fährt Flandern, doch. Also steht bei Pro Cycling Stats zumindest drin.
Okay, ja.
Zitat, Nils war ja halt jetzt nächste Woche, bringen wir unseren Meister mit.
Ach so, nice, ich hab da eben nicht richtig geschaltet, da habe ich nur an Roubaix gedacht. Yeah. Aber ja, geil. Also ist doch cool, dass er dabei ist. Ich meine, man hatte Ganna, der war schon bei Sanremo, so der als allererstes abfällt aus diesem Trio. Pedersen ja. fliegt schon die ganze Zeit. Der hat auch, glaube ich, nach dem Rennen gesagt, ab jetzt wird es nur noch besser. Ja. Heute sah es schon nochmal besser aus.
Bessere Rennen aber für Ganna, ne? Für einen Ganna, der wird natürlich, was heißt natürlich, aber der, für die ist die härte Situation, am Poggio noch dran zu bleiben. Und jetzt ist es ein bisschen, klar, auch Oder Quaremon und Paderberg und sowas ist dann halt das mies, aber
viel,
halt.
Viel schwieriger, finde ich, für einen Ganna jetzt bei den Rennen. So ein,
oh, meinst du?
Ja, ich finde
die Häufigkeit der Anstiege.
So eine, genau, und die Steilheit der Anstiege, also so eine Cipressa und ein Poggio, da sind die Geschwindigkeiten hoch, die Prozente niedriger, der absolute Wattwert zählt noch ein bisschen mehr. Ich glaube, dass das jetzt Rennen sind, also Roubaix bin ich wieder auf Ganna gespannt. Ich glaube, aber Flandern ist für ihn nochmal härter.
Ja, das kann sein. Aber ich wollte sagen, dass vielleicht über die Distanz hinweg der immer wiederholenden Efforts, wenn er halt dann irgendwie in seinen Rhythmus fahren kann, lässt sich kurz abfallen, kommt wieder ran, lässt abfallen, kommt wieder ran, keine Ahnung. Vielleicht ist es ja so. Zumindest will ich damit sagen, wenn halt Pogacar wirklich fährt, oder fährt er und Mathieu und Pogacar sich vielleicht, wenn es gut läuft, so ein bisschen dadurch immer beäugen und vielleicht gegeneinander fahren, können es halt immer wieder mehr Dynamik reinbringen, dass ein Mats Pedersen dann Ganna mit dabei ist und dann wieder Dynamik sich verändern.
Eigentlich müssen die anderen schauen, dass sie zusammenbleiben. Sie können den ja fahren lassen, nur wenn der da vorne seinen Autopiloten einstellt und der halt irgendwas zwischen 3,90 und 4,10 fährt, müssen die halt hinten in der Lage sein, 4,40 zu fahren. Und deswegen müssen sie sich abwechseln können. Das können die alle, aber die können halt nicht alleine auf einmal 4,40 fahren für eine Stunde. Ja. Das heißt, irgendwie müssten die schauen und sagen, wir bilden hier ein größeres Kollektiv, genau, und wir können ihn zwar fahren lassen, aber wir müssen halt schauen, dass wir zusammenarbeiten.
Ja, stimmt. So, du brauchst eine Allianz aus Pogacar, Ganna und Pedersen.
Gegen die möchte ich echt nicht ankämpfen, oder?
Ja, das ist
so deine
worst
Nightmare, wenn du die im Radrennen gegen dich hast.
Stell dir mal vor. Und dann einfach eiskalt Mathieu auf dieser Vierergruppe attackiert los. Denkt so, ja, ich habe euch im Griff. Dann schmeiße ich das Mikro weg. Das ist wild. Also, Tipp für Sonntag.
Wird wahrscheinlich passieren. Wir haben noch eine Podcast-Folge, bevor wir das machen müssen, Lukas. Also, entspannt. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal alles nachbesprochen. Das ist schon mal gut.
Ja.
Und dann machen wir das ganze Flandern-Thema.
Tipp für Dwars auf Flandern.
Dwars auf Flandern ist ein geiles Rennen. Euer Lascano.
Ja.
Das ist das war sein Breakthrough-Rennen damals, als er einfach nicht mehr eingeholt wurde. Er wurde eingeholt, aber fährt leider auch noch nicht so gut. Pithy sah heute kurz ein bisschen besser aus bei Red Bull Bohrans-Grohe, aber die kommen auch noch nicht so richtig in Tritt mit der Klassiker-Truppe. Tipp für Dwars auf Flandern, da müsste ich jetzt mal auf die Startliste gucken, aber wenn da einer von den Henkern fährt, dann soll einer von den Jungs machen.
Mats fährt.
Ja,
Mats fährt, Wout fährt. Erstmal Philipsen.
Ja. Auch nicht schlecht.
Könnte es ein Sprint werden?
Boah, nee, ich glaube, es gibt keinen Sprint.
Nee. Das Problem ist, gäbe es nicht.
Gut, also wenn Mathieu nicht fährt, dann ist es schon mal ein offeneres Rennen. Dann wird es, glaube ich, auch ein bisschen spannender. Ansonsten.
Einfach nochmal Sören Wärensgold.
Puh. Ja.
Außenseiter-Tipp.
Geht, glaube ich, ein bisschen zu häufig und zu viel hoch, damit er das gewinnt. Aber ja, ich glaube, das wird ein spannendes Rennen. Ich glaube, Pedersen ist da wieder einer der großen Favoriten. Wäre schön, wenn wir schon die ersten Anzeichen sehen würden, dass Wout van Aert nach dem Höhentrainingslager ein bisschen recovered ist und vielleicht doch Form mitbringt. Ich will das Ganze einfach ein bisschen spannender machen. Und dann hoffe ich einfach, dass wir ein gutes Duell haben am Sonntag.
Wenn zurzeit Wout van Aert der Außenseiter-Tipp ist.
Ja, es ist krass. Vor 2 Jahren haben sie, glaube ich, so krass dominiert und auch Gent-Wevelgem alles auseinandergefahren. Jetzt haben sie bei Gent-Wevelgem irgendwie gar kein Land gesehen. Es ist natürlich bitter, dass Koi auch rausstürzt heute bei Gent-Wevelgem. Es sah so ein bisschen so aus, als hätte er sich das Schlüsselbein gebrochen, weil er saß da so verdächtig. Aber ja, dann waren die halt echt dann nur zu zweit, Benoot und Jorgensen, und die fuhren ganz hinten im Feld und fuhren so, ja toll, machen wir ihn jetzt, mäßig. Und das ist schon krass, wie sich das Blatt einfach innerhalb von 2 Jahren von absoluter Dominanz hin zu Da fällt mir noch was ein, wo ich gerade sage, da fahren halt auch mittlerweile so Quickstep-Fahrer. Und die werden einfach fahren gelassen, weil die nimmt ja einfach keiner mehr ernst, ne? Das ist krass, oder?
Ja.
Vor drei, vier Jahren, wenn da einer von denen losgefahren ist, war absolut Thermik, da wurde das Rennen da richtig auseinandergepflückt. Und mittlerweile fährt halt ein Kasper Pedersen, der ein geiles Rennen gefahren ist, der ein Top-Ergebnis und auch schlau weggefahren, vor den Ball gekommen.
Ja.
Aber der fährt halt los und die denken sich halt so, yo, mach du mal, viel Spaß, ne, alles Gute. Und das ist krass, wie die Wahrnehmung von Quickstep einfach eine andere ist jetzt.
Voll. Ich möchte ganz kurz da nochmal drauf eingehen, weil das wollte ich auch nochmal sagen. Ich habe es extra nochmal zurückgespult. Aimee de Gendt und Kasper Pedersen, die haben ja die richtig davon profitiert, dass sie in dem Moment einfach gesagt haben, das war ja, glaube ich, was war das, 90 vor Ziel?
Ja.
Und es war einfach super ruhige Phase. Ich habe mir echt nochmal angeschaut. Aimee fährt los, Kasper Pedersen nachher hinterher und das war ja wirklich, das war ja keine Attacke. Das war, wir fahren jetzt.
Bisschen weggeault.
Wir machen mal Programm hier, wir machen ein Skript. So, wir müssen ja irgendwie mal jetzt hier mal wieder vorschicken, weil das ganze Feld fährt langsam, dann könnt ihr euch wieder sortieren, so. Und dadurch haben die sich in eine so geile Position gebracht, fand ich richtig, richtig stark. Für all diejenigen Fahrer, die halt wissen natürlich, was sie gerade durch anaerobe Leistungsfähigkeit nicht in der Lage sind, halt an so einem Anstieg mitzufahren und beizubleiben. Ich rede jetzt gar nicht von Sieg, sondern halt einfach, wenn du Top 10 fahren möchtest, musst du trotzdem in der Lage sein, an den steilsten Anstiegen mitzufahren. Und wenn du weißt, du kannst es nicht, dann ist das eigentlich eine richtig geile Situation, wenn du da die Möglichkeit hast, vorne rauszufahren.
Total.
Lass uns erstmal 2-3 Minuten irgendwie gewinnen, weil um uns geht's hier nicht. So, aber wir können nachher profitieren, dass, und so war es ja auch, dann Mathieu von hinten kommt, Gunner kommt, dass sie hinten reinhängen, mitrollen und dann wirklich nochmal.
Pedersen wird, glaube ich, Dritter.
Vierter. Nee, der wird Vierter. Gunner
wird
Dritter.
Genau.
Kasper Pedersen wird Vierter und Aimee wird Siebter. Das ist so ein geiles Ergebnis für die.
Ja, vor allem das Ding ist ja, wenn du dann, wenn alle von, Basislaktat in den Anstieg gehen und die fahren alle All-Outer hoch, dann fahren die halt nicht mit. Aber wenn die halt in der Fünfergruppe sind, wo drei Leute durchführen, die halt nicht mit Basislaktat reingehen, sondern die ganze Zeit irgendwie Führung fahren, dann reicht dieses kleine Delta schon im Laktat aus, dass die nicht ganz so krass da hochscheppern können, dass sie die sofort abstellen. Ja. Dann nehmen die die in ihrem Dreier-Train, im Dreier-Bob, nehmen die noch ein bisschen mit, für eine gewisse Weise. Und dann werden die halt irgendwann abgestellt. Und dann müssen die halt hoffen, dass das hinten schon so zerfetzt ist, dass dann halt maximal 3 oder 4 zu denen aufschließen. Und das ist halt das, ich finde das geil, dass das belohnt wurde.
Voll. Ich habe demnächst eine Fahrerin aus dem Science-Athletenkader, die Roubaix fahren wird und je nachdem, was die Aufgaben sein wird, das müssen wir nochmal alles diskutieren, weil das ist natürlich das Wichtigste. Aber so ein bisschen auch, weil es ihr erstes Roubaix ist, zu überlegen, ob es eine Möglichkeit sein kann, sich in eine günstige Position zu beginnen, dadurch, dass du vielleicht eine frühe Gruppe hast, wenn du in der Lage bist, halt den ganzen Tag Standgas zu fahren, Kniegas zu fahren, du umgehst da auch den größten Mist, dann wenn du halt vorne bist.
Ja, dann kannst du halt wie bei Ormloop in Nüßblatt das Ding abschießen am Ende.
Ja. Genau, habe ich auch gesagt. Und wenn wir Glück haben, dann ist hinten so viel Pokerei, dann hat keiner Bock zu fahren. Es passiert das gleiche wie Omloop et Nusblatt.
Ist bei Roubaix auch schon mal passiert, dass die früher aus der Gruppe durchgekommen ist. Da hat Alison Jackson dann gewonnen.
Ja.
Es ist nicht unrealistisch, dass sowas passiert. Also ich finde es gut, dass diese Fahrweise irgendwie belohnt wird.
Voll. Und war es nicht, glaube ich, Nils erstes Mal, wo Roubaix richtig stark rausstach mit Philipp Gilbert, wo auch dadurch in die Position gekommen bist, damals in
Katusha-Zeiten,
16, 18, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube 16 eher. Und das kann echt teilweise belohnt werden, das stimmt. Ganz kurz Frauenradsport. Lorena Wiebes, ihr 100. Sieg erfahren heute, wo wir aufnehmen. Und hast du das Finale nochmal gesehen? Gerade?
Gerade, ja. Aber ich würd dem Thema lieber mehr Raum widmen, als das jetzt hier am Ende in so einem Nebensatz einfach abzufrühstücken, weil das, was die da abreißt und was die generell auch machen, ist mehr Zeit wert.
Können wir auf jeden Fall machen, lass uns gerne nächste Woche machen. Dann bringe ich das Thema für nächste Woche mit Cliffhanger. Ich will dann nur die Frage stellen, nächste Woche kannst du mir beantworten. Sind die einfach so dominant oder fehlt es auch an Plan der Konkurrenz, wie man das halt kippen kann, wenn eine Lotte Kopecky von vorne fährt, langsam aufzieht, Lorena vorbeifährt und niemand was gegenhalten kann? Das nimmst du mal mit und beschreibst mir nächste Woche mal, was so der Plan ist, dagegen zu kommen.
Stell die Frage nächste Woche bitte nochmal.
Mein
Gedächtnis ist oft sehr schlecht. Aber genau, dann ziehen wir das jetzt in die To-Do-Liste für nächste Woche mit rein, sprechen dann nochmal drüber und ich würde sagen, hier machen wir mal einen Haken dran. Bringen die Folge noch schnell online und wünschen euch eine schöne Woche und vielen Dank fürs Zuhören, oder?
Yes, genau so machen wir es. Und in 2 Wochen fahre ich auch Radrennen wieder.
Tipptopp. Dann bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.